Wer den Römerbrief noch aufgeschlagen hat, das Kapitel 4, kommen wir jetzt in das Kapitel 5. Und ich möchte uns mit uns hier aus Kapitel 5 die Verse 1 bis 11 lesen. Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Hier fährt der Apostel Paulus fort mit den Worten: Da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir auch im Glauben Zutritt erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, weil wir wissen, dass die Trübsal Standhaftigkeit wirkt, die Standhaftigkeit aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Denn Christus ist, als wir noch schwach waren, zur rechten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter, entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe gegen uns damit, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr werden wir nun, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht errettet werden? Denn wenn wir, als wir noch Feinde waren, mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir nun die Versöhnung empfangen haben. Das Thema der heutigen Predigt heißt das Rühmen in Gott. Das Rühmen in Gott. Und wenn wir in das Kapitel 5, 1 bis 11 hineinschauen, dann finden wir ein dreimaliges Rühmen. Ein dreimaliges Rühmen. Bereits in Vers 2 sagt Paulus, durch welchen wir im Glauben Zutritt erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das ist ein Ruhm. Vers 3, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, weil wir wissen, dass Trübsal Standhaftigkeit wirkt. Und dann noch in Vers 11, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir nun die Versöhnung empfangen haben. Es ist wunderbar, wenn alles eigene Rühmen ausgeschlossen ist. Dieses Rühmen, was Paulus hier weitergibt, hat auch nichts mit irgendwelchem Stolz zu tun oder mit eigenem Hervorheben. Nein, wir dürfen uns rühmen diesbezüglich oder auf das, was Gott mit uns gemacht hat, was Gott für uns getan hat. Aus Kapitel 3 und 4 kommend, halten wir ja fest, dass die Menschen nicht aus Werken, sondern allein durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt wird. Römer 3, Vers 28 sagt, so kommen wir zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt werde, ohne Gesetzeswerke. Das heißt, ohne eigenes Hinzutun. Und hier in Kapitel 4 beendet der Apostel Paulus mit Abraham als Vorbild, welchen die Bibel ja den Vater aller Gläubigen nennt. Hier in Römer 4, ab Vers 20 heißt es, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Und völlig überzeugt war, dass Gott das, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Und Vers 22 heißt es, darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Es ist aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, heißt es dann in Vers 23, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch um unseretwillen, Vers 24, denen es zugerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. welcher um unserer Übertretungen willen dahingegeben und zu unserer Rechtfertigung auferweckt worden ist. Also bitte prägen wir uns diese Dinge ganz tief ein. Ich weiß, es können manches Mal heftige Zweifel aufkommen im Glaubensleben. Bin ich Kind Gottes, bin ich nicht Kind Gottes? Ja, vor 14 Tagen war ich es vielleicht noch, aber heute sieht es ganz anders aus. Wenn ich mich vielleicht nicht gut fühle oder wenn ich wieder versagt habe, dann sagt der Teufel, du willst Kind Gottes sein, völlig unmöglich. Und da muss man sich auf solche Stellen stützen. Nicht ich, sondern der Herr Jesus, er hat es vollbracht. Und halten wir das fest, solche Dinge wie hier in Vers 25 stehen. Welcher um unserer Übertretungen willen dahingegeben und zu unserer Rechtfertigung auferweckt worden ist. Er, der Herr Jesus, um unserer Übertretungen willen, um deiner und meiner Übertretungen willen dahingegeben und zu deiner und meiner Rechtfertigung auferweckt. So hat es Gott gegeben und so müssen wir es annehmen. Der Herr Jesus hat sich um deiner und meiner Übertretungen willen am Kreuz dahingegeben. Er wusste, dass wir Versager sind. Er wusste, dass wir Sünder sind. Er wusste, dass wir nicht immer vollkommen sind. Und doch hat er uns herausgeholt von der Herrschaft Satans und der Herrschaft dieser Welt. Er hat für dich und mich bezahlt. Und er hat sogar die Strafe auf sich genommen. Nicht gesagt, ich bestrafe dich oder ich rette dich zwar, aber Strafe muss schon noch auf dich nehmen. Nein, er hat alles auf sich genommen. Alles. Und er ist zu deiner und meiner Rechtfertigung auferweckt worden. Also nochmals, nicht du oder nicht ich muss mich vor Gott rechtfertigen, sondern durch Jesus, durch ihn geschieht die Rechtfertigung. Durch Jesus Christus bist du gerechtfertigt, wenn du an ihn glaubst. Frage: Was zählt allein, wenn ein Mensch zu Gott kommen will? Wenn es um die Frage der Erlösung geht, dann zählt überhaupt nichts Eigenes. Ich habe es letztes Mal schon erwähnt, aber ich möchte es heute nochmals betonen. Es zählt überhaupt nichts Eigenes. Es zählt kein einziges Werk. Es zählt kein einziges Tun und Schaffen. Sondern was zählt? Allein Christi Blut und Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit. Sein Erlösungswerk. Merken wir uns, Christus allein genügt. Christus allein genügt, um in den Himmel zu kommen. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Das sagt die Bibel im 1. Johannesbrief. Merken wir uns, Christus allein genügt. Und nicht umsonst ist es so wichtig, den Menschen von Jesus zu sagen. Vielleicht ähnlich, wie das Missionswerk Heugelbach tut. Manche schämen sich ja, so etwas auf den Brief zu schreiben. Gerade du brauchst Jesus, aber das Missionswerk Heugelbach schreibt es fast auf jeden Brief drauf. Manchmal wird es einem fast schon lästig, wenn man schon Jesus hat, aber es ist wichtig. Gerade du brauchst Jesus. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Der Mensch braucht Jesus, wenn er vor Gott gerechtfertigt werden will. Jesus und sein Wort, sonst nichts. Und ich muss da immer wieder an diesen Liedvers denken, den Ludwig Graf von Zinzendorf bereits im 17. Jahrhundert gedichtet hat. Er sagt in diesem Lied, das steht auch in unserem Liederbuch in Nummer 252 drin, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Christi Blut und Gerechtigkeit, darauf beruft sich Zinzendorf, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Und weiter sagt Zinzendorf, drum soll auch dieses Blut allein mein Trost und all meine Hoffnung sein. Ich baue im Leben und im Tod allein auf Christi Wunden rot. Und wenn ich durch des Herrn Verdienst noch so treu wird in seinem Dienst, gewöhn den Sieg dem Bösen ab und sündigte nicht bis ins Grab. So will ich, wenn ich zu ihm komm, nicht denken mehr an gut und fromm, sondern da kommt ein Sünder her, der gern fürs Lösegeld selig wär. Das ist eine wunderbare Erkenntnis. Obwohl Sünder nicht ganz trefflich ist, weil Gott uns zu Kindern Gottes gemacht hat, aber wir sündigen eben noch. Aber Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist auch dein und mein Schmuck und Ehrenkleid, ganz bestimmt. Und mit dem werden wir vor Gott bestehen. Also wir halten daran fest, in Bezug auf Erlösung hat keiner von uns etwas zu bringen als Christi Blut und Gerechtigkeit. Und genau das hält auch der Apostel Paulus in Kapitel 3 und 4 bereits fest. Und nun geht er hier in Kapitel 5 einen Schritt weiter. Was ist nun die Folge, wenn jemand durch den Glauben an den Herrn Jesus gerechtfertigt worden ist? Was ist nun die Folge dieses Glaubens? Paulus bringt es in diesem Abschnitt zum Ausdruck, derjenige, der darf mit Gott versöhnt sein. Ja, er sagt hier in Vers 1 sogar, da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Frieden mit Gott. Und zwar durch unseren Herrn Jesus Christus. Kommt sofort wieder auf Jesus zu sprechen. Durch Jesus Christus. Frieden mit Gott. Wer durch Glauben gerechtfertigt ist, der hat Frieden mit Gott. Gott schafft Frieden mit dir und mit mir. Und bitte, ich habe es auch schon öfters erwähnt, aber ich sage es auch heute nochmals, es geht nicht darum, halt auch zu glauben, dass es Gott gibt. Ja, ich glaube auch, dass es Gott gibt, das haben mir schon viele Leute gesagt. Was habt denn ihr da Besonderes? Halt auch zu glauben, dass Jesus existiert oder dass es Gott gibt, das ist zu wenig, das ist viel zu wenig. Und bereits Wilhelm Busch, der Evangelist in den 60er Jahren, der hat es einmal gesagt, viele Menschen, oder damals sagt er von seinen Zeitgenossen, viele meiner Zeitgenossen sagen, ja, ich glaube auch, dass es Gott gibt. Ich habe ja nichts gegen ihn. Was hast denn du für ein Problem? Doch Wilhelm Busch, der geht weiter. Es geht nicht nur darum, Gott anzuerkennen oder halt auch glauben, dass es Gott gibt. Das ist zu wenig. Er sagt, der Mensch, der muss mit Gott versöhnt werden. Anders geht es nicht, Gottes Kind zu werden. Denn mit solch einer Haltung, ich glaube auch, dass es Gott gibt, da gibt es keine Rechtfertigung. Der geht in die Hölle, dieser Mensch. Der ist nicht errettet. Der Mensch muss seine Sündhaftigkeit erkennen. Der Mensch muss erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und dass er wirklich Sünden vergeben kann und dass er deshalb am Kreuz für Sünder sein Leben gelassen hat. Der Mensch muss erkennen, dass der Herr Jesus Christus seine einzige Rettung ist. Und es bringt Paulus auch hier in Vers 6 zum Ausdruck, denn Christus ist, als wir noch schwach waren, zur rechten Zeit, für wen gestorben? Er sagt hier, für gottlose Menschen, solche Typen, wie wir vorher waren, für Gottlose gestorben. Und er sagt, nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Ja, wenn wir schon so gerecht wären vor Gott, dann hätte der Herr Jesus nicht sterben müssen. Aber er ist für Gottlose gestorben, er ist für Sünder gestorben. Er hat für dich und für mich sein Leben gelassen, um uns herauszuholen aus unserer Gottlosigkeit, aus unserer Verlorenheit. Der Mensch muss an den Herrn Jesus Christus glauben und zu ihm kommen. Er muss erkennen, dass er ein verlorener Sünder ist, ja ein gottloser Mensch, wenn er auch schon Gott anerkennt, aber ist trotzdem gottlos. Und dass er, der Herr Jesus, ihn retten will. Es geht also nicht darum, um auch anzuerkennen, dass es Gott gibt. Nein, es geht darum, eine persönliche Beziehung zu diesem Gott zu haben, zu dem Herrn Jesus zu haben. Es geht darum, dass ein Mensch mit Gott versöhnt wird. Und jetzt möchte ich noch zusätzlich fragen, was ist denn der allgemeine Aufruf Gottes, den er an uns Menschen hat? Was lesen wir in der Bibel? An mancherlei Stellen, lass dich versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5, Vers 20 zum Beispiel. Paulus sagt ganz klar, so sind wir nun Botschafter an Christi Statt, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, durch seine Verkündiger. So bitten wir nun an Christi Statt, liebe Menschen, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist der Aufruf von Gott her. Gott möchte Versöhnung schaffen mit den Menschen. Er möchte, dass sich die Menschen versöhnen lassen durch sein Erlösungswerk. Lass dich versöhnen mit Gott. Kehret euch zu mir, aller Weltenden, steht im Alten Testament geschrieben. Und wenn wir nun wieder hier in Römer Kapitel 5 in den Vers 10b und 11 hineinschauen, dann lesen wir von folgender Köstlichkeit. Es ist wirklich sehr, sehr kostbar. Römer 5, Vers 10b. Wie viel mehr werden wir als Versöhnte, wenn wir mit Gott versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben, durch das Leben Christi. Als Versöhnte werden wir nicht in sein Gericht kommen, sondern wir werden gerettet durch sein Leben. Vers 11, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch den Herrn Jesus Christus, durch welchen wir nun die Versöhnung empfangen haben. Durch Jesus Christus die Versöhnung empfangen haben. Versöhnt durch Jesus, durch das Leben Jesu. Versöhnt, wenn er sein Leben für uns gelassen hat. Versöhnt durch den Sohn Gottes. Ich möchte an dieser Stelle einmal noch kurz einhaken und fragen, wie sieht es oftmals unter uns Menschen aus, wenn man Unstimmigkeiten und Streitigkeiten untereinander hatte? Wie sieht es da aus? Allgemein hat man Unfrieden miteinander. In extremen Fällen ist man zornig aufeinander. Und dann ist Unversöhnlichkeit da. Man ist nicht versöhnt miteinander. Was muss man tun, um Unstimmigkeiten und Zorn oder Streitigkeiten auszuräumen? Die Antwort lautet, man muss Zugang zueinander finden. Es muss Aussprache und Schuldgeständnis stattfinden. Und es muss einer dem anderen vergeben können, damit Unstimmigkeit und Anklage aufgehoben wird, damit Versöhnung stattfinden kann. Und jetzt greife ich dieses Bild über in das Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Denn da ist es ganz ähnlich. Jedoch mit einem Unterschied. Gott steht niemals in der Schuld von Menschen. Jedoch steht der Mensch in der Schuld vor Gott. Aber wenn nun der Mensch sich nicht mit Gott versöhnen lässt, so wird immer ein Zwiespalt da sein zwischen Gott und Mensch. Die Sünde ist natürlich der Trennfaktor und der Zorn Gottes bleibt auf dem Menschen. Der Jesus bestätigt es ganz klar auch in Johannes 3, Vers 36. Er sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohne nicht glaubt, beziehungsweise nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ein unversöhnter Mensch, der hat es mit dem Zorn Gottes zu tun. Und genau darauf weist auch der Apostel Paulus hier in Römer 5, Vers 9 in ähnlicher Weise darauf hin. Römer 5, Vers 9. Er sagt hier in Römer 5, Vers 9, wie viel mehr werden wir nun, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn, also durch den Herrn Jesus, vor dem Zorngericht Gottes errettet werden. Was für eine Gnade. Denn der unversöhnte Mensch, der geht in das Zorngericht hinein. Aber wenn wir durch das Blut Jesu gerechtfertigt sind, wenn wir versöhnt sind mit Gott, dann werden wir vor dem Zorngericht errettet werden. Das ist gewaltig. Wer durch das Blut Jesu gerechtfertigt ist, wer mit Gott versöhnt ist, liebe Geschwister, der braucht sich vor dem Zorngericht Gottes nicht mehr zu fürchten. Der Zorn Gottes ist dann für uns ans Kreuz getragen. Der Zorn Gottes ist für denjenigen aufgehoben, welcher an den Herrn Jesus glaubt. Jesus hat bezahlt, durch Jesus versöhnt, wie wunderbar. Und es ist mein Wunsch und auch mein Gebet, dass dies jeder von uns hier im Raum mehr und mehr durch Gottes Geist verstehen und begreifen kann, was das bedeutet. Wo Versöhnung stattgefunden hat, da ist der Zorn aufgehoben. In zwischenmenschlichen Beziehungen, aber natürlich zuerst zwischen Gott und Mensch. Da ist kein Zorn mehr. Wo Versöhnung stattgefunden hat, da ist Zugang aufeinander da. Wo Versöhnung stattgefunden hat, da ist Friede. Friede mit Gott. wo Versöhnung stattgefunden hat, da kann sich die Liebe entfalten. Und genau das ist es auch, was Gott in deinem und meinem Herzen bewirkt, wenn wir mit ihm versöhnt sind. Was tut Gott sofort, wenn der Mensch durch das Blut Jesu gereinigt und gerechtfertigt ist? Was tut Gott sofort? Gott tut etwas ganz, ganz Großes. Denn er gießt seine Liebe aus. Er gießt sofort seine Liebe aus. Genauer gesagt, gießt er seinen Geist aus. Er gießt seinen Geist der Liebe in unseren Herzen aus. Den Heiligen Geist. Es ist der Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht. Das bestätigt sich hier in Römer 5, Vers 5. Paulus sagt hier, Römer 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben worden ist. Da kommt etwas in unser Leben, in unser Herz hinein, was vorher nicht da war. Da kommt eine Liebe hinein, die wir vorher nicht gekannt haben. Das ist keine freundschaftliche Liebe, das ist keine erotische Liebe, sondern das ist göttliche Liebe. Agapao. Und mit dieser Liebe, da sind wir fähig, ganz andere Dinge zu tun als natürlicher Mensch. Wir werden durch diese Liebe tatsächlich fähig, anderen zu vergeben. Wir werden fähig, Feinde zu lieben. Wir werden fähig, Wohlzutun denen, die uns hassen. Und so weiter. Wer sagt, ich kann den oder den nicht lieben und ist ein Kind Gottes, der lügt sich selber an. Denn sobald wir den Geist Gottes bekommen haben, hat uns Gott dazu befähigt, durch seinen Geist auch selbst Feinde zu lieben. Kann man nicht sagen, ich kann das nicht. Doch, du kannst es. Durch Gottes Geist. Wer mit Gott versöhnt ist, in dessen Herz ist die göttliche Liebe eingezogen. Das heißt aber bitte nicht, dass wir nie wieder hassen könnten oder dass wir nie wieder streiten könnten mit anderen oder dass nie wieder Feindseligkeiten aufkommen. Das bedeutet es nicht. Aber wir haben die Möglichkeit, anderen zu vergeben. Wir haben die Möglichkeit, zurückzukommen. Wir haben die Möglichkeit, uns selber zu demütigen, uns unterzuordnen, uns selbst zu verleugnen durch die Liebe Gottes, um mit anderen in Gemeinschaft zu treten und wenn etwas vorgekommen ist, wieder Friede zu schaffen, Versöhnung herzustellen. Wer mit Gott versöhnt ist, der kann das tun. Durch die Liebe, die Gott in unserem Herzen ausgegossen hat. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Sofort nach der Bekehrung. Und jetzt die Frage, wird diese ausgegossene Liebe jemals von uns weichen? Die weicht genauso wenig von uns, wie der Heilige Geist von uns weicht. Wenn jemand den Heiligen Geist bekommen hat, dann hat er ihn in Ewigkeit. Der wird immer da sein. Es ist nur die Frage, ob wir Vollgeistes sind oder ob wir manchmal den Geist betrüben und der Geist eben sein Werk nicht in entsprechender Weise mit uns tun kann, wie er es gern tun würde. Aber wenn wir uns später einmal mit Kapitel 8 im Römerbrief befassen, dann werden wir feststellen, dass uns nichts und niemand mehr scheiden kann von der Liebe Gottes. Nichts und niemand. Die Liebe Gottes ist immer da. Selbst wenn wir nichts davon fühlen, wenn wir nichts davon spüren, dann ist sie immer noch da. Gott ist gegenwärtig. Er hat seinen Geist gegeben und der Geist, der wird immer da sein. Er hat uns mit sich selbst versöhnt. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Und wenn wir mal das wieder übertragen, wie es bei uns Menschen aussieht, wenn jemand Kinder hat, es ist doch auch bei den Menschen das Normale, dass Eltern ihre Kinder lieben. Ich weiß, es gibt auch andere Eltern, aber ich gehe mal vom Normalfall aus. Normal lieben die Eltern ihre Kinder. Und wenn wir mal auf Gott schauen, wie viel mehr ist das bei Gott, wenn er uns zu seinen Kindern gemacht hat? Wie groß ist seine Liebe zu uns? Was sind Gottes Kinder? Sagt Gott zu dir, du bist noch ein böser Sünder? Nein, er sagt zum Beispiel in Kolosser 3, Vers 12, du bist ein Auserwählter. Du bist ein Heiliger und ein Geliebter. Gottes Heilige und Geliebte. Merken wir uns das. Die Liebe Gottes ist immer da. Geheiligt und geliebt durch unseren Herrn Jesus Christus. Als Kind Gottes bist du durch Jesus Christus geheiligt und geliebt. Und liebe Geschwister, bitte bedenken wir an dieser Stelle. Gott handelt nicht nach Sympathie oder Antipathie. Nein. Es geht nur darum, wer an den Sohn glaubt, der wird gerechtfertigt. Ob der jetzt sympathisch ist oder unsympathisch, das ist überhaupt nicht entscheidend. Sondern wer an den Sohn Gottes glaubt, der wird gerechtfertigt, ohne irgendein Hinzutun. Und wie ich das bereits schon in der letzten Predigt erwähnt hatte, zuerst muss man Kind Gottes werden und dann kann ein Leben in Heiligung beginnen. Man kann nicht vorher sagen, ich muss zuerst so und so werden und dann kann ich mal zu Gott kommen. Nein, das ist nicht richtig. Zuerst zu Gott kommen und dann beginnt die Heiligung. Auch ein natürliches Kind, es muss zuerst geboren werden. Und dann kann man diesem Kind allmählich Dinge angewöhnen. Dann kann man dieses Kind, wenn es älter wird, erziehen. Man kann ihm das Laufen beibringen, man kann ihm das Sprechen beibringen. Aber bevor es noch nicht geboren ist, da kann man noch nicht viel mit ihm anfangen. Und so ist es im Geistlichen auch. Wenn jemand Kind Gottes geworden ist, dann beginnt ein neues Leben. Dann beginnt ein neues Leben, worin es viel Neues zu lernen gibt. Ein Leben, worin man auf Gott hören muss. Ein Leben, worin er uns in seine liebevolle und göttliche Erziehung hineinnimmt. Dann beginnt es. Es beginnt ein Leben in der Nachfolge des Herrn Jesus. Ja, da ist man gefordert. Da kommt ganz anderes zum Vorschein als vorher. Und liebe Geschwister, Gottes Wort verschweigt uns nicht, dass wir durchaus durch viele, viele Trübsale in dieser Welt hindurch müssen. Bedenken wir das. Das steht nämlich auch in diesem Kapitel 5 drin. Das bezeugt der Herr Jesus bereits in Johannes 16, Vers 33. Dort sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, Johannes 16, Vers 33, solches habe ich zu euch geredet, auf dass ihr in mir Frieden habet. Und dann sagt er, in der Welt habt ihr Trübsal. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es ist das Normale, dass wir nicht auf Höhenflügen durch diese Welt durchgehen. Dass wir in dieser Weltzeit nicht immer Leichtigkeit erleben. Das hat uns Gott nie zugesagt. Und wenn das jemand sagt, dann ist eine Lüge. Es heißt nicht, glaube an den Herrn Jesus und es wird dir nur noch gut gehen. Der Herr Jesus hat uns nichts verschwiegen. Er hat gesagt, solches habe ich zu euch geredet, auf dass ihr in mir Frieden habt. Johannes 16, Vers 33. In der Welt habt ihr Trübsal. Luther übersetzt, in der Welt habt ihr Angst. Aber Trübsal ist sicher besser übersetzt. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Es geht aber auch nicht darum, dass Gott jetzt Freude daran hätte, uns durch Trübsale hindurchgehen zu lassen. Kann man sagen, ja, das ist ja eine schöne Errettung, jetzt muss ich hier in dieser Welt sein mit Trübsalen. Nein, so hat es Gott auch nicht gedacht. Wir haben ja auch nicht ständig Trübsal, das würden wir ja letztendlich auch gar nicht aushalten. Doch Gott lässt es einfach auch zu, dass wir manche Trübsale haben in dieser Welt und wir haben es schon öfters erwähnt, wir sind Fremdlinge hier auf Erden. Wir sind in einem Fremdgebiet. Und wir sind Bürger des Himmels. Und der Teufel herrscht hier auf Erden. Es geht also nicht darum, dass Gott Freude daran hätte, wenn wir durch Trübsale hindurch müssen. Nein, Gott lässt Trübsale manches Mal in unserem Leben zu oder in dieser Welt, damit wir gerade in diesen Trübsalen, gerade in den Schwierigkeiten, in die er uns hineingestellt, gerade inmitten dieser verkehrten und verdrehten Welt seine Herrlichkeit schauen dürfen. Er möchte nämlich dass wir ihn und sein Durchtragen immer mehr erkennen, auch in schwierigen Lebenslagen. Dass wir es lernen, auf ihn zu vertrauen, auf ihn zu schauen. Er möchte, dass wir geistlich reifen. Und da braucht es manche Trübsal, es braucht manche Schwierigkeiten, dass wir geistlich reifen. Er möchte nämlich, dass unser Glaube wächst und dass sich unser Glaube bewährt. Es gibt auch viele Gotteskinder, die haben eine ganz falsche Vorstellung vom Glaubensleben. Die meinen, es müsste ihnen eigentlich immer gut gehen, wenn sie an Gott glauben. Auch wenn sie Gott gehorchen, es müsste ihnen immer gut gehen. Die meinen, nur wenn es ihnen gut geht, dann sehen sie ja von Gott gesegnet. Aber liebe Geschwister, das ist ein Trugschluss, das stimmt nicht. Wir sind nicht nur gesegnet, wenn es uns gerade mal gut geht, nein. Liebe Geschwister, das widerspricht eindeutig dem Worte Gottes. Es gibt auch Glaubensgeschwister, die erheben sofort Anklage wider Gott, wenn sie mit irgendwelchen Widerständen und Anfechtungen oder Problemen zu tun haben. Auch ich komme manchmal in Versuchung. Ich konnte es auch nicht verstehen, warum die letzten 2 Tage mein Router ausgefallen ist vom Internet. Ich hätte noch viele Dinge zu organisieren gehabt und zu erledigen. Und auf einmal bricht der Router ab. Also die letzten 2 Tage kein Internet. Also wenn mir jemand eine E-Mail geschrieben hat, entschuldige dich, kann du auch schon erst nächste Woche wieder antworten. Und wenn dann noch man ein Predigtschreiben ist und der Drucker nicht funktioniert und man 2 Drucker hat und keiner funktioniert, das ist auch sehr interessant. Da fragt man sich schon, ja, was soll das jetzt? Und sonst steht man irgendwo auch im Druck drin. Also man hätte manchmal vielleicht schon ein bisschen Grund, den Herrn zu fragen, warum das jetzt und warum jenes und warum da noch einiges ausfällt, wenn man ohnehin schon genug zu tun hat. Doch ich habe nicht gemurrt wider den Herrn. Es ist auch interessant, dass einem der Herr oftmals einen wirklich tiefen inneren Frieden gibt. Man sagt, ja, Herr, ich vertraue dir, du wirst es machen. Ich konnte dann auch nachher noch einen Drucker noch dazu bewegen, dass er tatsächlich drucken konnte und es ging alles. Aber man braucht Geduld, man braucht Vertrauen zum Herrn und er bringt uns immer wieder weiter. Wir müssen es lernen, in schwierigen Situationen ihm zu vertrauen. Nicht nur in schwierigen Situationen, aber besonders in schwierigen Situationen. Wir müssen es lernen, ihm zu vertrauen. Wir haben nicht das Recht, ständig zu fragen, warum das, warum jenes und Anklage wider Gott zu erheben. Und an dieser Stelle möchte ich uns auch fragen, kann ein Kind Gottes eigentlich die Herrlichkeit schauen, wenn es nichts von Gott annimmt? Wenn es die Probleme und die Schwierigkeiten, die Gott auch auf einen zukommen lässt, nicht einfach annimmt, kann es dann Gottes Herrlichkeit schauen? Wenn ein Kind Gottes sich bei jedem kleinen Problem gleich bei Gott beschwert, dies passt mir nicht und jenes passt mir nicht, kann ein Kind Gottes dann die Herrlichkeit Gottes schauen und geistlich reifen? Ich denke wohl eher nicht. Vielleicht müsste man sagen, mit solchen Geschwistern kann Gott nicht viel anfangen. Da kann Gott ja nicht mal das kleinste Ding auf die Leute zukommen lassen und gleich beschweren sie sich. Da kann kein geistliches Reifen stattfinden. Ich möchte uns mal fragen, was sagt eigentlich die Bibel in Bezug auf Schwierigkeiten und Anfechtungen? Sagt die Bibel, ihr werdet nie Schwierigkeiten und Anfechtungen erleben? Sagt sie das? Wir haben ja vorhin Johannes 16, Vers 33 bereits gelesen. Der Jesus sagt, ihr habt Trübsal in der Welt. Jakobus geht noch weiter. Schlagen wir mal auf, Jakobus, Kapitel 1, Vers 2 bis 3. Jakobus, Kapitel 1, Vers 2 bis 3. Jakobus sagt hier in Vers 2, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisset, dass die Bewährung eures Glaubens Geduld wirkt. Und da gilt es, wachsam zu sein. Wir müssen die Bibel immer auf unserem Herzen mittragen. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, Wenn du in Anfechtungen hineinkommst, dann berücksichtige die geistlichen Prinzipien, die Gott gegeben hat. Du darfst es für Freude achten, wenn Anfechtungen auf dich zukommen, wenn du durch Probleme hindurch musst oder nicht den Durchblick hast. Erachte es für mancherlei, für Freude, wenn du in mancherlei Anfechtungen gerätst. Denn darin kann sich der Glauben bewähren. Und Geduld. Also, liebe Geschwister, wenn uns manches Mal das Ruder aus der Hand genommen wird, wäre vielleicht zu meinen, wir verlieren den Boden unter den Füßen, dann müssen wir einfach Gott vertrauen und sagen, Herr, ich kann nicht anders, ich muss dir vertrauen, du wirst mich da durchbringen. Dann muss ich eben unser Glaube bewähren, das ist dann unser Fundament. Und wir müssen Geduld lernen. Petrus sagt auch hier eine Besonderheit, 1. Petrus 1, Vers 7, das können wir noch dazu aufschlagen. 1. Petrus 1, Vers 7, gleich nach Jakobus. 1. Petrus 1, Vers 7. Petrus spricht auch, der Glaube, der muss bewährt werden. Und er sagt hier in 1. Petrus 1, Vers 7, damit die Bewährung eures Glaubens, die viel kostbarer ist als die des vergänglichen Goldes, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Preis und Ehre zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Also für Gott ist es unendlich wertvoll und kostbar, wenn wir ihm vertrauen, wenn sich unser Glaube bewährt, auch in schwierigen Lebenslagen, wenn wir nicht den Löffel hinwerfen. Also achten wir darauf, dass wir uns nicht gegen Gott auflehnen, sondern dass wir uns unter seine allmächtige Hand beugen. Achten wir also darauf, dass wir es lernen, ihm zu vertrauen, damit sich unser Glaube bewähren kann. Und unter diesem Aspekt müssen wir auch die Worte des Apostels Paulus hier in Römer Kapitel 5, Vers 2 bis 5 einordnen. Gehen wir wieder zurück in Römer 5. Paulus gibt hier jetzt ein weiteres Rühmen weiter. Ich lese ab Vers 1 nochmal. Da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir auch im Glauben Zutritt erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, weil wir wissen, dass die Trübsal Standhaftigkeit wirkt, die Standhaftigkeit aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben worden ist. Also der Apostel Paulus, der sagt von den Gläubigen, hier in Vers 3, wir rühmen uns auch in den Trübsalen. Entspricht ja ganz dem, was Jakobus weitergibt. Dass wir Freude haben sollen, wenn wir mancherlei Anfechtungen geraten. Wir rühmen uns auch in den Trübsalen. Ganz bestimmt meint Paulus nicht, dass es leicht wäre, durch Trübsale hindurchzugehen. Nein, das nicht. Doch Paulus weiß, dass Gott gerade auch in den Trübsalen hindurchträgt, dass er uns weiterbringt. Und wir sollten da auch an andere Bibelstellen denken, so wie zum Beispiel am Psalm 23. Gibt auch viele andere Bibelstellen. An solch ein innigliches Vertrauen, wie der David hatte. Ihr kennt Psalm 23. In Vers 3 sagt David, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und dann sagt er in Vers 4, und ob ich schon wanderte im finsteren Todestal, fürchte ich kein Unglück. Ich beklag mich nicht, nein, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Ich finde nirgends Halt und Trost außer in dir, o Herr. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Was wollen wir mehr, als mit Gott durch schwierige Lebenslagen durchgehen, als auf Gott zu vertrauen? Halten wir uns an solche Worte. Lernen wir von solchem Psalmisten. Der Herr ist immer da. Er ist immer da. In schwierigen Situationen, in tiefen Lebenslagen. Sicherlich mag es manchmal einfacher sein, aufzugeben. Vielleicht einfach davonzulaufen. ist mir jetzt zu viel, mache ich nicht mehr. Ich denke aber, dass der Apostel Paulus noch mehr Grund gehabt hätte, wie wir vielleicht manches Mal, einfach davonzulaufen. Doch lief Paulus davon? Nein, Paulus lief nicht davon. Paulus sagt an anderer Stelle in 2. Timotheus 1, Vers 12, ich weiß, wem ich mein Vertrauen geschenkt habe. Ich weiß, wem ich mein Vertrauen geschenkt habe. Nämlich, wenn ich es Christus geschenkt habe, dann weiß ich, dass auch er mich weiterbringen wird. Das ist meine lebendige Hoffnung. Und das ist auch für uns überaus wichtig. Es ist so wichtig zu wissen, dass wir das, was wir tun und leben, für unseren auferstandenen Herrn tun und leben. Nicht für irgendjemand oder für eine Organisation. Auch wenn es um Gemeinde geht, um Umzug, um Umbau oder um irgendwelche Dienste. Wenn es um Einsatz geht, sei es in Gebet, Kraft, Zeit, finanzielle Unterstützung. Auch hier müssen wir immer wissen, dass wir solches nicht tun, um uns selbst zu gefallen oder dass man es tut, weil wir einer Organisation angehören oder vielleicht für den Gemeindeleiter. Nein, es muss immer zuerst für unseren geliebten Herrn und Herrn im Himmel geschehen. Ich weiß, wem ich mein Vertrauen geschenkt habe. Für ihn tue ich es zuallererst. Und wenn wir an Gemeinde denken, es ist sein Werk. Es ist das Werk Jesu Christi, in dem wir stehen. Es ist seine Gemeinde. Es ist nicht unser Werk. Es ist auch nicht das Werk des Gemeindeleiters. Nein, es ist seine Gemeinde. Das Werk Jesu Christi. Es sind auch seine Räume, die wir umbauen. Es sind seine Räume, die wir anmieten. Es gehört ihm, nicht uns. Und wir stehen in keinem Werk von Menschen, sondern wir sind an Gottes Werk beteiligt. Und das ist wunderbar, ist ein großes Vorrecht. Und wenn er uns auch in mancherlei Schwierigkeiten hineinkommen lässt, dann gilt es wiederum zu sagen, ich weiß, wem ich mein Vertrauen geschenkt habe. Für ihn tue ich es, er ist es wert. Wenn wir es für unseren Herrn Jesus tun, weil er seine Gemeinde mit dir und mir bauen will, aber nicht nur Dinge in Bezug auf Gemeinde, vielleicht auch ganz Dinge im persönlichen Leben. Aber dann wird eine ganz andere Motivation vorhanden sein. Und es wird auch bei Anfechtungen eine ganz andere Standhaftigkeit vorhanden sein. Und das ist wichtig. Prüfen wir uns also diesbezüglich immer wieder. Warum tue ich dies oder jenes? Tue ich es wirklich vor den Herrn? Kommen wir nun wieder zu der Aussage des Apostels Paulus. Paulus wusste, gerade in Trübsal, gerade in Schwierigkeiten, da ist Standhaftigkeit gefragt. Und da wird Standhaftigkeit gefordert. Wenn nichts Besonderes vorliegt, dann ist es einfach, standhaft zu sein. Aber wenn Schwierigkeiten da sind, dann ist Standhaftigkeit gefragt. Stehe ich dann auch noch zur Stelle, wie vorher, wo keine Schwierigkeiten da waren, oder haue ich einfach ab? Gott will nicht, dass wir uns abwenden in der Trübsal, sondern dass sich die Standhaftigkeit hervortut. Dass wir uns an ihn klammern. Paulus wusste zugleich in Standhaftigkeit, an Gott und seinem Wort festzuhalten, darin bewährt sich letztendlich der Glaube. Standhaftigkeit wird vom Grundwort her auch mit Geduld übersetzt. Es heißt einfach, sich zu gedulden, auszuharren, dran zu bleiben. Es bedeutet Ausdauer und die Fähigkeit, auch unter Belastung standzuhalten. Das fällt uns vielleicht besonders schwer. Unter Belastung standzuhalten. Vielleicht meint mancher manchmal, ja, lange kann ich es nicht mehr tragen, ich halte es nicht mehr lange aus. Das ist mir zu viel Last. Dann denk an die Worte des Herrn Jesus im Matthäusevangelium. Meine Last ist leicht. Du brauchst sie nicht selber tragen, er trägt. Bleib unter seinem Joch. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es wird dich nicht erdrücken. Also, Standhaftigkeit wirkt Bewährung. Wenn man in Bezug für Bewährung das griechische Wort anschaut, im Grundtext, dann heißt es einfach, es ist ein Beweis. Bewährung ist auch ein Beweis, dass man festhält in Gott. Ein Beweis unseres Glaubens. Im Griechischen steht dieses Wort auch im Zusammenhang auf die Prüfung von Metallen. Und ich bin überzeugt, Gott prüft uns auch in mancherlei Trübsalen oder in schwierigen Lebenslagen, weil erst dann kommt ja die Reinheit des Metalles zum Vorschein. Dann fällt mal alles andere weg, dann wird mal der Rost abgeschmolgelt, dann kommt das schöne Metall zum Vorschein. Dann kommt es wirklich zum Vorschein, an wem oder an was wir festhalten. Gerade unter standhaften Ausharren möchte Gott auch deinen und meinen Charakter verändern. Da zeigt sich mehr und mehr die Reinheit unseres Charakters, wo wir wirklich stehen. Am Ende sagt Paulus, die Bewährung aber bringt Hoffnung. Ja, wir schauen auf die Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Und die Hoffnung ist immer da, durch den Glauben, dass Jesus uns weiterbringen wird, sei es wie es wolle. Wir halten uns auch nicht an Wirtschaftssysteme oder an Angstmacherei, die momentan auch in unserem Land und Europa umhergeht. Wie wird es sein? Wird 2012 alles abstürzen? Wir schauen auf Jesus. Da ist unsere Hoffnung. Da ist unser Leben. Da sind wir verankert. Wir halten nicht an dieser Welt fest. Paulus sagt, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Und bedenken wir vorher, da hatten wir keine lebendige Hoffnung. Vorher hatten wir Gott nicht an unserer Seite wie jetzt, als wir ihn noch nicht gekannt hatten. Ja, vorher waren wir sogar Feinde Gottes. Klar, da hält man an diesem System der Welt fest, man hält an sich selber fest, an den eigenen Werten. Aber jetzt gehören wir Gott. Wir sind keine Feinde Gottes mehr, sondern wir sind Geliebte und Heilige Gottes. Wir sind versöhnt mit Gott. Wir sind gerechtfertigt durch Gott. Und jetzt ist Gott immer da. Er ist immer zur Seite. Er, der auferstandene Herr. Und er geht mit dir und mit mir durch alle Lebenslagen hindurch. Wir haben die göttliche Liebe durch den Heiligen Geist in uns. Wir haben durch den Geist Gottes das Auferstehungsleben Jesu in uns. Und wie es auch in den verschiedensten Situationen ausgehen mag, merken wir uns das eine. Gott lässt die Seine nicht zuschanden werden. Der Herr Jesus sagt, den Leib können sie uns zwar nehmen hier auf Erden, wenn es mal ganz krass wird, aber die Seele kann uns niemand nehmen. Wir gehören zu Gott. Gottes Kinder, die dürfen Gottes Herrlichkeit sehen. Und damit möchte ich für heute schließen. Wir haben uns in groben Blicken angesehen, habe die Punkte vorher nicht extra erwähnt. Erstens Jesus allein, zweitens Frieden mit Gott und drittens die Wirkung des Glaubens. Jesus allein, Frieden mit Gott, die Wirkung des Glaubens. Und liebe Geschwister, durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus sind wir reich beschenkte Leute. Mögen wir das immer mehr verstehen und begreifen. Römer 5, Vers 1 und 2. Da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir auch im Glauben Zutritt erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Amen. Lass uns noch beten. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du uns deine Herrlichkeit auch in deinem Wort schauen lässt. Danke, Herr, dass du uns eingehende Blicke gibst, was du uns hast zukommen lassen. Und dass wir uns eigentlich immer freuen können, dass wir uns immer rühmen können, was du, Herr, aus uns gemacht hast. Wir versagen so oft, da möchten wir auch immer wieder Buße tun und um Vergebung bitten, wo unser Herz auch nicht die Stellung hat, wie du es von uns erwartest, oder wo wir dir nicht genug vertrauen. Aber wir möchten dafür beten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir immer mehr dahin kommen und dass wir diese Freude nicht verlieren, ein Kind Gottes zu sein, Frieden mit dem lebendigen Gott zu haben, egal was auch kommt. Wir sind mit dir versöhnt und wir stehen in dieser lebendigen Hoffnung, deine Herrlichkeit zu schauen, und das ist gewisslich wahr, was dein Wort sagt, wir werden dich schauen. Und darauf freuen wir uns. Herr, bereite uns zu für die Ewigkeit, mit allem, was wir tun, jeden Tag aufs Neue. Und Herr, lass uns darin gewiss sein, dass wir es auch sagen können. Ich weiß, wem ich mein Vertrauen geschenkt habe. Dank sei dir, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist. Wir danken dir, Herr, dass du dein Leben für uns gelassen hast, für Feinde Gottes, für Gottlose, für Sünder. Danke, Herr, dass du uns angenommen hast. Wir preisen dich und rühmen dich, dass deine Gegenwart auch heute nahe ist. Und wir danken dir, dass du uns auch in dieser Woche vorausgehst, mit uns bist und uns auch hinterhergehst. Wir möchten dir die Ehre geben und dich preisen. Im Namen des Herrn Jesus. Amen.